Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Das macht man ja eigentlich nicht, aber ich habe mich heute trotzdem selbst eingeladen bei dem Musiker und Schriftsteller Heinz-Rudolf Kunze. Wir sind bei ihm zu Hause, außerhalb von Hannover, denn hier gibt es ja einen Probenraum, in dem hier so ein kleines provisorisches Studio aufgebaut wurde, viele Keyboards um uns herum und lauter Tourneeplakate und alte Fotos von Heinz-Rudolf Kunze. Und damit ich nicht vergesse, dass er mir wirklich gegenüber sitzt, steht sein Name auch auf seinem Hemd.
Damit ich selber auch nicht vergesse, genau.
Ja, ein paar Tage vor Ostern nehmen wir unser Ostermontagsgespräch hier auf. Herr Kunze, danke für die Gastfreundschaft.
Aber gerne.
Zu Hause, schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, zu Hause war immer da, wo man mich hört. Das hieße ja, zu Hause ist auf der Bühne. Was ist dann dieser Ort hier für Sie?
Ein Wohnsitz, den ich schon lange innehabe, denn ich bin seit über 30 Jahren hier. Sicherlich nicht meine Heimat, denn da gibt es ja gewisse Schwierigkeiten in meinem Leben mit diesem Wort Heimat. In der Gegend, wo ich herstamme, das ist die Lausitz, habe ich nie gelebt. Da bin ich nur herkünftig. Auf die Welt kam ich in einem Flüchtlingslager und dann sind meine Eltern mit mir ziemlich oft umgezogen. Dann habe ich sehr lange in Osnabrück gelebt und jetzt lebe ich noch länger hier in der Nähe von Hannover. Ich fühle mich hier wohl, ich finde es hier schön und es ist auch praktisch, hier zu leben, weil man in allen Himmelsrichtungen relativ schnell ist. Meine Frau und ich würden sicher vielleicht von der Neigung her lieber in Berlin leben, aber dann hätten wir es manchmal ziemlich weit, wenn ich im Westen zu tun habe. Also Hannover liegt relativ nordmittig und ganz günstig. Ja, und so hat sich das ergeben hier. Aus beruflichen Gründen bin ich mal hergezogen und nun bin ich eben hier.
Hatten Sie denn schon vor Corona Erfahrungen mit dem Eremitenleben?
Also meine Frau und ich leben eher zurückgezogen, ja. Wir sind keine Party-People, gehen wenig aus. Wir lesen gerne, hören gerne Musik, gucken gerne Filme. Was uns am meisten privat gestört hat in der Corona-Zeit war natürlich, dass man mit Freunden vorsichtig wurde und einander nicht mehr so eingeladen hat lange Zeit, aus Angst. Das war blöd, aber ansonsten hat das Privatleben bei uns sich wenig, kaum geändert. Das berufliche Leben natürlich schon. Das war für mich wie für alle Kollegen ein Einschnitt und ein Schock, auf einmal nicht mehr öffentlich arbeiten zu dürfen.
Viele Stichworte, die wir in den heutigen zwei Stunden, die wir Zeit haben, miteinander noch vertiefen werden. Demnächst ist Schluss mit dem Eremitenleben. Am 23. April beginnt eine neue Tournee. Da wird das 40. Bühnenjubiläum von Heinz-Rudolf Kunze nachgefeiert. Und was in diesen Jahrzehnten, aber auch davor wichtig war in seinem Leben, darum geht's bis 12 hier im Deutschlandfunk Kultur. Und ich hoffe, dass ein Satz nicht Wirklichkeit wird, gefunden in der Autobiografie Werdegang. Da schreibt Heinz-Rudolf Kunze nämlich: Am schönsten wäre, wenn niemand weiß, woran man mit mir war.
Das wäre schon eine sportliche Herausforderung für mich, wenn ich Ihnen viel erzähle, was auch stimmt, aber am Ende der Hörer sich trotzdem fragt, wer das ist. Also ich sehe das schon so ein bisschen wie Bob Dylan, der auch so gut wie nichts über sich verrät und dabei doch immer so anschaulich schreiben kann.
Wir erleben unruhige Zeiten. Der Krieg in der Ukraine überschattet auch dieses Osterfest. In der orthodoxen Kirche ist es eine Woche später als bei uns. Plötzlich bekommen die Ostermärsche der Friedensbewegung eine neue Dringlichkeit. Ich bin zu Gast bei dem Musiker Heinz-Rudolf Kunze. Was geht Ihnen, Herr Kunze, in diesen Wochen des Krieges in Europa am meisten durch den Kopf?
Ja, man hatte doch so gehofft, dass man den Ausnahmezustand Corona jetzt so langsam überstanden hat. Das hat man noch nicht einmal. Da taumelt man schon in den nächsten Ausnahmezustand. Krieg in einer doch beklemmenden Nähe zu uns. Natürlich hat es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer irgendwo auf der Welt gebrannt. Und immer wieder wurden irgendwo auf der Welt Länder, Völker, Nationen überfallen, drangsaliert. Aber das war meistens weit weg. Und man konnte sich leichter darüber wieder beruhigen oder zur Tagesordnung übergehen, als wenn es nun doch in Europa passiert und dass ausgerechnet die russische Nation in Europa den ersten Angriffskrieg seit Hitler auf Polen 1939 führt, ist natürlich schon ein sehr beklemmender Witz und ein sehr schlechter Witz der Weltgeschichte. Und natürlich macht einem das Angst und Sorge. Denn es handelt sich offenbar bei diesem Menschen um jemanden, den wir alle falsch eingeschätzt haben. Wir haben doch alle geglaubt, der droht nur. Oder haben es jedenfalls glauben wollen. Und niemand kann wirklich sagen, wie unberechenbar dieser Autokrat nun ist und ob er überhaupt noch beratungsfähig ist, auf wen er überhaupt noch hört oder ob er für den Fall, dass die Ukraine obsiegen sollte, was natürlich jeder anständige Mensch wünschen muss, nicht doch bereit ist, einen fatalen Knopf zu drücken.
Sie haben sich ja immer wieder politisch positioniert, von der Anti-Atom-Bewegung über die Friedensbewegung, die Band für Afrika, Rock gegen Rechts. Sind Sie auch in diesen Wochen ein überzeugter Pazifist?
Nein, ich war eigentlich nie ein überzeugter Pazifist. Ich habe Pazifismus immer für einen Luxus gehalten, den man nur unter dem warmen Arm der Amerikaner sich erlauben kann.
Sie waren ja selbst nicht bei der Bundeswehr.
Nein, ich brauchte
Verweigert
nicht.
Ausgemustert?
Ich wurde ausgemustert. Ich hatte das zweifelhafte Glück, dass mein Vater ein Wandersmann war. Und er hat mich bzw. meine Knochen derartig ruiniert als Kind, dass ich etwas bekam, was eigentlich nur alte Menschen bekommen, nämlich eine Arthrose im linken Mittelfußgelenk. Und das schon als Schüler der Mittelstufe, was einen Orthopäden in Osnabrück zu ungläubigem Staunen brachte. Und er betrachtete mich als ein medizinisches Wunder. Diese Krankheit, ich musste eine Zeit lang, anderthalb Jahre als Schüler an Krücken gehen und meine Eltern haben mich immer zur Schule fahren müssen, dann hat dafür gesorgt, dass ich dann bei dem geburtenstarken Jahrgang 56 nur T4 wurde, also tauglich 4. Und von denen wurden eigentlich nur T1 und 2 gezogen, weil sie hatten viel zu viele Männer. Insofern musste ich nicht mal verweigern, nein.
Können Sie denn über so unmittelbare politische Einbrüche wie jetzt in unser Leben, können Sie da auch unmittelbar drüber schreiben?
Nicht immer, aber ich sehe da einen gewissen Verantwortungsdruck, weil ich weiß, dass meine Leute, mein Publikum das von mir erwartet. Ich mache ja sehr viele Sprechtexte in meinen Programmen. Bei Solo, wenn ich alleine auf der Bühne bin, ist quasi die Hälfte des Programms gesprochene Sprache und die andere Hälfte sind Lieder. Bei der Band ist es etwas weniger, wesentlich weniger gesprochene Sprache, um den Flow und den Rock'n'Roll-Druck nicht ganz zu verlieren. Aber ich weiß, dass mein Publikum darauf wartet, was mir dazu einfällt und dass ich ihm mitteile, was mich da beschäftigt. Und manchmal fällt mir das schwer. Im Falle Ukraine ging das eigentlich relativ schnell, dass mir da Dinge gelangen. Und
auch ein Lied?
Das ist schwieriger. Dass Lieder haben eine andere Haltbarkeitsdauer hoffentlich als Kabaretttexte. Kabaretttexte sind morgen der Schnee von vorgestern. Und Lieder schreibt man noch in der Hoffnung, dass man sie jahrelang, vielleicht ein Leben lang singen kann. Das heißt, man legt sie doch so an, dass sie möglichst nicht so mit den Anlässen verwehen. Mhm. Deswegen sind in den paar Antikriegsliedern, die es von Bob Dylan nur gibt, auch nicht irgendwelche Namen wie Nixon oder Agnew genannt, sondern es bleibt doch sehr allgemein. Und ja, ich habe ein ganz neues Lied gemacht, das heißt Soldaten. Ich habe ein anderes gemacht, das heißt Halt mich fest, über Bedrohung. Ich nehme ja dieses Jahr ein neues Album auf, aber das kommt dann erst nächstes Jahr raus. Also das hat alles eine gewisse Vorlaufzeit, genau wie bei Büchern.
Was sind da wichtige Zeilen in diesem Lied?
Das möchte ich noch nicht verraten.
Ja, aber was ist die?
Na ja, gut, eines sage ich. Bei dem Soldatenlied geht es wirklich darum, das ist eine sehr radikale Position. Ich fordere einfach alle Soldaten, alle Armeen auf, zu desertieren, beziehungsweise die Waffen gegen ihre Vorgesetzten zu richten.
Okay,
weil der Feind immer hinten steht.
Ist eine Utopie. Geben Ihnen Utopien Halt? Weil was hilft es uns weiter, darüber nachzudenken, was nicht passieren wird?
Ja, da haben Sie leider recht. Deswegen sind ja auch die Fragen von Bob Dylans Blown in the Wind immer noch unbeantwortet.
Sie waren ja selbst viele Jahre, bis Mitte der 90er, Mitglied der SPD. Handelt Deutschland derzeit richtig?
Deutschland handelt schon lange falsch. Ein Land von dieser Wirkungsmacht wie Deutschland, von dieser Wirtschaftsmacht, von dieser Größe in Europa kann sich nicht jahrzehntelang als Gipfelstürmer auf dem Drückeberg betätigen, wie ich es in einem neuen Text nenne. Mhm. Wir sind ohne Michels. Und Deutschland scheut sich, Verantwortung, politische und auch militärische, zu übernehmen in der Welt. Das geht auf Dauer nicht. Wir machen uns lächerlich.
Mit was für einem Russlandbild sind Sie aufgewachsen?
Mit einem sehr differenzierten. Mein Vater gehörte zu dem letzten Zug, der jemals aus Russland mit Gefangenen nach Deutschland gekommen ist. Danach gab es keinen mehr. Das war nicht, wie Guido Knopp immer fälschlicherweise im Fernsehen behauptet, im Winter 55, sondern es war im Januar 56. Mein Vater saß im letzten Zug drin, hat also 11 Jahre gebrummt in Russland, in Lagern und Gefängnissen. Und am Wiederaufbau des Sozialismus, den die Wehrmacht weit zurückgeworfen, hatte sehr aktiv wieder teilgenommen und kam mit einem sehr interessanten und bunten und gemischten Russlandbild zurück. Absolut kein Russenfeind, sagte er, die haben sehr gelitten und die hatten außerhalb des Lagerzauns eigentlich genauso wenig zu essen wie innerhalb, hat er oft gesagt. Und die russische Mentalität mochte mein Vater sehr. Er fand diese Leute sehr herzlich, eben wie man so immer im Klischee sagt, die slawische Seele. Das hat er also sehr anschaulich und lebhaft geschildert, dass er viele solcher auch Kumpel dann kennengelernt hat. Die waren ja nicht nur interniert nur als deutsche Einheiten, sondern zum Teil auch mit russischen Gefangenen, mit russischen Kriminellen gemeinsam. Mhm. Oder Deserteuren, also russischen Militärabkömmlingen. Und es war ihm eine der größten Freuden seines späteren Lebens. Der war dann Lehrer in Osnabrück und hat sich immer am Rathaus in Erinnerung gebracht. Wir kriegten ja viele Besuchergruppen, Touristen aus Russland wegen der Westfälischen Friedensstadt. Und dann haben sie eigentlich immer meinen Vater als Dolmetscher geholt. Und dem war das ein Riesenvergnügen, dann mit russischen Jugendgruppen durch Osnabrück zu ziehen.
Ich komme nachher nochmal auf die Geschichte Ihres Vaters zurück. Sie haben sich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Verändert der aktuelle Krieg jetzt dann nochmal die Sicht auch auf die Geschichte Ihres Vaters?
Also mein Vater wäre er noch am Leben wahrscheinlich völlig verzweifelt. Und da würde eine Welt für ihn zusammenbrechen. Aber er würde nicht diese fatale Gleichsetzung machen, alle Russen sind jetzt wieder böse. Also nix Ivan, sondern Putin-Regime, darum geht's. Und er würde sehr genau sehen, dass Leute auch in Russland sehr, sehr mutig demonstrieren. Und er würde sicherlich jeden russischen Soldaten auch bewundern, der ein Loch in seinen Panzer bohrt, damit das Benzin rausläuft.
Hören wir ein erstes Lied von Ihnen, Herr Kunze. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Ist aktueller denn je, oder?
Das kann man wohl sagen. Geschrieben wurde es eigentlich nach dem schrecklichen Wahlergebnis in Thüringen, als die AfD so unfassbar viele Stimmen holte. Aber ein gutes Lied muss mehrfach anwendbar sein.
Das Licht, das in der Seele wohnt, das ist am rechten Ort. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort.
Heinz-Rudolf Kunze, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort im Deutschlandfunk Kultur. In seiner Autobiografie, die ist jetzt erschienen unter dem Titel Werdegang im Reklam Verlag, da erzählt Heinz-Rudolf Kunze ausführlich von seiner Kindheit und Jugend in Osnabrück. Er beschreibt sich als Mamas Goldjungen, sehr brav und schüchtern, als guten Schüler, der privat noch Klavierunterricht bekommt und die Liebe seiner Eltern ja als fast erdrückend empfindet. Die ersten 12 Jahre Einzelkind, dann kam noch ein Bruder, aber durch den großen Altersunterschied waren das wohl 2 Einzelkinder. Warum, Herr Kunze, haben Sie die Liebe Ihrer Eltern als fast erdrückend empfunden?
Also meine Mutter sah in mir sowas wie einen Jesus, wie einen Heiland. Sie hatte ihren Bruder Heinz sehr vergöttert, ein blonder Mustersoldat Hitlers in der Luftwaffe, der in Frankreich abgestürzt ist. Und ich sollte nun das alles erfüllen und besser machen und die ganze Liebe abkriegen nochmal, die sie ihrem Bruder schon mal gegeben hatte. Ich habe das gehasst, auch wenn sie mich vor anderen meinen Goldsohn nannte. Ich fand das so klebrig und so peinlich und so unangenehm. Und ich war heilfroh, als mein Bruder Uli auf die Welt kam. Da gab es eine gewisse Entlastung. Und das war ja nun auch in dem Alter, wo man dann langsam anfing, sich für das andere Geschlecht zu interessieren. Und dann wurde ich auch ein bisschen in Ruhe gelassen. Und die ganze Liebe musste mein armer kleiner Bruder abkriegen, der das auch nicht so sensationell fand.
Sie haben das schon angedeutet vorhin. Die Eltern stammten aus Guben in der Niederlausitz, sind dann 1956 in den Westen gegangen. Und im November dieses Jahres sind Sie in diesem Spätaussiedlerlager geboren worden.
Ja.
Heinz Rudolf
Erich Arthur.
Ja. Was furchtbar, erzählen, ne? Die Vornamen alle?
Ja, Heinz nach Heinz, habe ich ja erklärt. Rudolf war die Wiedergutmachung für den missglückten Namen meines Vaters. Der hieß nämlich tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, Rudi. Das war keine Koseform, keine Abkürzung, sondern so stand es in seinem Ausweis, Rudi. Und das mochte er nicht. Er war seiner Mutter, die auf den sehr schönen Namen Röschen-Kunze übrigens getauft war, nahm er das ein lebenslang übel, so geheißen zu haben. Und dann sollte das bei mir also korrigiert werden, Heinz Rudolf. Es hat zumindest als Doppelname dazu geführt, dass ich ein absolutes Unikat bin, soweit ich weiß. Mir ist noch nie in meinem Leben ein Heinz Rudolf begegnet. Mhm. Und Erich Arthur, so hießen meine beiden Opas. Arthur war der Vater meiner Mutter, den ich nie kennengelernt habe. Der war schon tot, bevor ich auf die Welt kam. Das ist eigentlich mein schönster Name. Den hätte ich gerne als ersten gehabt, aber ich durfte es mir ja nicht aussuchen.
Beide Eltern waren schwer traumatisiert vom Krieg.
Das kann man sagen.
Was sind Ihre frühesten Erinnerungen daran, dass was Schlimmes passiert sein muss?
Naja, ich hatte nicht das Problem, dass so viele, fast alle meines Jahrgangs haben, die schweigenden Väter oder die schweigenden Mütter. Ganz im Gegenteil. Beide redeten sehr viel, mein Vater sogar wie ein Wasserfall über die schlimme Zeit, Krieg und Nachkrieg, also Krieg und Gefangenschaft. Dann auch noch eben Vertreibung. Die Polen wurden ja von Stalin auch von Osten nach Westen gerückt. Und wir kamen nicht aus dem heutigen Guben, sondern dem früheren Guben. Und Guben war damals ja eine Stadt von der Oder-Neiße in Ost und West geteilt, aber beides war ja deutsch. Heute heißt die östliche Hälfte Gubin und ist polnisch und da kommen wir her. Mhm. Und da mussten wir einfach raus, beziehungsweise mein Vater war ja in Russland, der hat damit ja nichts zu tun, aber Mutter, Großmutter und Opa mussten dann einfach weg, weil das Haus einfach requiriert wurde. Und insofern sind auch wir, wenn Sie so wollen, Vertriebene. Meine Eltern haben mir eigentlich das Gefühl gegeben, ihr Leben lang, dass sie Angst haben, dass es wieder irgendwie losgeht, dass man wieder eines Tages in den Keller muss und die Bomben fallen, und haben mir irgendwie auch Angst vererbt. Ich glaube, da habe ich in der letzten Zeit auch einiges drüber gelesen, da wird ja viel auch drüber jetzt nachgedacht, man kann Angst vererben in irgendeiner Form. Hm. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, genetisch oder ins Blut oder wie auch immer, aber ich fühle mich jedenfalls als Angstprofi und das habe ich von meinen Eltern gelernt.
Wenn Sie sagen, Ihr Vater hat geredet wie ein Wasserfall,
oh, ja.
Also er war... Als 19-Jähriger ist er mit der SS, worden, ja. mit der SS in den Krieg gezogen, in der Division Totenkopf.
Ja.
Wenn er über diesen Krieg gesprochen hat, wie hat er darüber gesprochen?
Als ein apolitischer Narr, der er war. Mein Vater war ein Hallodri, ein mäßig intelligenter, sehr lustiger, sehr freundlicher Mann. In Sport eine 1, überall sonst eine 5. Deswegen ist er vom Abitur davongelaufen und den Werbern der SS in die Arme. Die kamen ja in die Schulen, als dann die Verluste an der Ostfront immer unerträglicher wurden für Heinrich Himmler, und haben gesagt, kommt zu uns, dann schenken wir euch quasi das Abitur, wenn ihr zu SS kommt. Und so kam er dahin als apolitischer Knallkopp, der, da er in Sport so gut war, diese mörderische Ausbildung leicht überstanden hat. Ein Klassenkamerad von ihm hat sich umgebracht bei der Ausbildung. Dann war er Frontsoldat. Mein Bruder ist ja Geschichtsprofessor geworden und ich bin Künstler geworden. Und ich glaube, ein Motiv bei uns beiden war, dass wir genau wissen wollen, was unser alter Herr angerichtet war und wo er war. Und wir haben seinen Weg lückenlos nachzeichnen können. Er war niemals KZ-Wächter oder sowas. Ich weiß, dass es KZ-Personal auch von der Totenkopf-Division gab, aber wir konnten den Ausbildungsweg und Frontverlauf, wo er gewesen ist, ganz genau nachvollziehen. Und er war einfach, wie ich in irgendeinem Text mal lapsig gesagt habe, ein John Wayne für die Falschen. Er war nämlich auch noch ein Kriegsheld und dekoriert. Nur für die verkehrten Leute.
Aber wie hat er darüber gesprochen, dass er gemordet hat?
Naja, gemordet, ich habe ihn gefragt, hast du im Krieg Leute erschossen? Ich habe es also so ausgedrückt. Er hat ja nicht im KZ irgendwelche Häftlinge ermordet oder so. Und da hat er gesagt, ja, habe ich. Natürlich habe ich geschossen, weil die kamen auf uns zugerannt mit Waffen und MPs im Anschlag. Und natürlich haben wir geschossen, klar. Und wie viele weiß er gar nicht.
Bis ganz zum Schluss in Stalingrad, wie hat er das überlebt?
Naja, Stalingrad war ja schon 42, 43, da war er, glaube ich, noch in Südfrankreich. Und dann kam er an den Heeresabschnitt Süd, Heeresgruppe Süd, und hat diesen Rückzug mitgemacht eben über den Balkan. Und gefangen genommen wurde er bei der sinnlos gewordenen Verteidigung des Wiener Flughafens von den Amerikanern und dann an die Russen ausgeliefert. Also Stalingrad blieb ihm erspart. Und selbst Budapest blieb ihm erspart, wo das Gros der Totenkopf-Division, 19.000 Mann, niedergemacht wurden von der Roten Armee, weil er wieder mal Glück hatte im Leben und mit einer einzigen Kompanie an den Plattensee abkommandiert war, um dort irgendwelche Sicherungsaufgaben zu übernehmen. Nur deswegen hat er dieses Massaker von Budapest überlebt. Und naja, mit 19 war er dann Leutnant, das hieß ja da anders, Unterscharführer bei der SS, weil die anderen einfach tot waren. Und das war sein Pech. Leutnant war, ist nun mal der erste, wenn auch geringe Offiziersrang. Und weil er Leutnant war, haben die Amis ihn an die Russen ausgeliefert. Wäre er ein normaler Soldat gewesen, hätten sie ihn behalten. Mhm. Und dann bekam er dafür 11 Jahre wechselnde Lagerhaft. Er hat sehr viel der Sowjetunion, auch östlich des Ural, gesehen. Einzig und allein, weil er eben dieses fatale Etikett Totenkopfdivision hatte. Und mit denen hatten die Russen mehrere Rechnungen offen.
1956, sagen Sie, ist er dann zurückgekommen, also wahnsinnig spät. Die Eltern hatten sich zuletzt im Januar 45 gesehen. 11 Jahre hat ihre Mutter auf ihren Vater gewartet.
Unfassbar, oder?
Das ist unglaublich.
Ja. Das nennt man wohl Nibelungentreue. Oder damals hieß es auf jeden Fall so.
Aber ein Geheimnis könnte es doch gegeben haben. Und das verbirgt sich hinter dem Namen Werner Pöschke.
Ja, Werner Pöschke war ein höherer HJ-Führer aus der Lausitz und ein enger Freund meiner Familie. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, ob er vielleicht mein Vater sein könnte. Aber ich kenne keine Beweise dafür. Meine Eltern habe ich danach nie zu fragen gewagt. Ich fühlte mich aber zu diesem Mann immer besonders hingezogen und er sich auch zu mir.
Den hätten Sie ja fragen können.
Der ist auch schon lange tot. Aber da habe ich meine Fantasien doch im Zaum gehalten.
Sie beschreiben die SS-Mitgliedschaft in der Autobiografie als Riss in Ihrem Leben. Auch, dass die Angst vor einer Rückkehr des Schreckens immer präsent war. Jetzt sagen Sie, diese Angst hat sich auf Sie übertragen. Was war denn Ihre Medizin gegen die Angst?
Ich habe als unsportlicher, schwächlicher Mensch, ganz im Sinne Nietzsches, den Umweg über die Kunst eingeschlagen, um Leute für mich zu interessieren und Punkte zu machen. Die List des Schwachen, das ist für mich der größte positive Lebensquell, den ich habe. Es sprudelt jetzt seit 50 Jahren aus mir raus und will nicht nachlassen. Im Gegenteil, es wird mehr statt weniger. Also mein Output ist so beängstigend hoch, vor allen Dingen an Texten. Musik komponiere ich eigentlich nur, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, also wenn ein neuer Aufnahmetermin für ein Album ansteht. Aber Texte schreibe ich eigentlich täglich und es sind Tausende und die meisten davon kriegt irgendwann mal das Schiller-Archiv in Marbach, wenn ich nicht mehr bin.
Naja, das ist schon unter Dach und Fach, ja?
Ich arbeite dran.
Ja, über Musik und Lesen und Literatur, Kunst, Musik reden wir gleich noch weiter. Deutschlandfunk Kultur und wir sind zu Gast bei dem Musiker Heinz-Rudolf Kunze. Musik hören und lesen in einem zum Jugendzimmer ausgebauten Keller eines Mietshauses in Osnabrück. Stell mir das ein bisschen so vor wie hier. Wir sind ja auch in so einem Musikkeller. Abstand zu den Eltern und der Oma, die oben eine Wohnung hatten. Denn obwohl Sie jetzt von der großen Liebe gesprochen haben, Herr Kunze, hat man den Eindruck, wenn man Ihr Buch liest, es wurde auch ganz schön viel gestritten zu Hause.
Ja, mein Vater hatte seinem Schwiegervater auf dem Sterbebett das Versprechen geben müssen, sich immer um Oma zu kümmern. Und insofern lebten wir in einer sehr überschaubaren Mietswohnung, immer als wirklich ja altmodisches Drei-Generationen-Modell. Und das war nicht ohne, denn meine Oma Gertrud, der ich sehr viel zu verdanken habe, mit ihrer Rente hat sie größte Teile meiner gigantischen Plattensammlung finanziert, weil sie wusste, dass sie damit ihrer Liebe zu mir einen Ausdruck verleihen kann und dass ich mich darüber sehr freue. Das war natürlich toll, aber es gab immer wieder viel Streitereien in diesem engen Haushalt auf engstem Raum, in wechselnden Dreierkonstellationen zwischen den Erwachsenen und ich immer mittendrin. Und mein Vater machte dabei eine so unglückliche und hilflose Figur, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, ihn mir in Killeruniform vorzustellen, denn zu Hause war er ein Pantoffelheld.
Okay, und Sie haben sich zurückgezogen, Platten gehört und gelesen. Fangen wir mit Letzterem an. Was haben Sie damals gelesen? Welche Bücher haben sozusagen die Leselust entfacht?
Das große Glück habe ich ja gehabt, dass in dieser Zeit nicht nur die Musik explodierte und die Rockmusik ihre beste Zeit hatte, die Blüte, die kreative Explosion der Rockmusik wie vorher und nachher nie wieder. Und gleichzeitig gab es ja auch eine literarische Explosion von Popliteraten wie Handke, Wondratschek, Rolf-Dieter Brinkmann. Das waren natürlich Autoren, die mich total gefesselt haben, weil sie absolut mein Lebensgefühl auf den Punkt brachten. Ich sitze hier in diesem Schuhkarton und ich will hier raus. Ich will die Welt erobern. Wenn das macht's mit Bildern, Handke macht's mit Wörtern, ich krieg's mit Tönen hin.
Welche Musik haben Sie gehört?
Die erste Single, die ich mir vom Taschengeld gekauft habe, waren die Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Immer noch ein Klassiker, der ab und zu noch im Radio kommt, von Phil Spector, bahnbrechend 1966 produziert. 1967 habe ich mir von meiner Oma als erste Langspielplatte die Beatles gewünscht, Sgt. Pepper. Viele Kritiker sagen ja, das sei die beste Platte aller Zeiten. So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber eine der besten war es sicher. Und insofern gab es keinen besseren Einstieg.
Da konnten Sie ja noch kein Englisch, oder?
Damals konnte ich kein Englisch, konnte aber die Platte, da die Texte hinten abgedruckt waren, alle mitsingen und mitsprechen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was eine Lucy in the Sky with Diamonds denn nun sein soll. Aber ich konnte sie alle auswendig, lautmalerisch richtig mitsingen, ohne eine Ahnung von der Bedeutung zu haben. Denn da war ich, glaube ich, 11.
Musik war ja damals in dieser Jugendzeit extrem identitätsstiftend. Also man zeigte damit, zu welcher Szene man sich zugehörig fühlt. Zeig mir deine Plattensammlung und ich sag dir, wer du bist.
Absolut.
Beziehungsweise ob du zu mir passt.
Ja.
Einer, der zu Ihnen passte, war wohl der Plattenverkäufer bei Radio Rolfing in Osnabrück.
Ja, der
Was
hatte
war
mein,
das für ein Typ?
Der hat mein Psychogramm ganz schnell gescannt, als es noch keine Scanner gab. Der wusste, ich bin der typische Prog-Rock-Hörer, also von Pink Floyd bis Jethro Tull und von Genesis bis Emerson, Lake und Palmer und von King Crimson bis Schlag mich tot, das ist seine Welt. Und wenn ich da reinkam nach der Schule, dann brauchte ich nur aufzutauchen und er hielt mir immer die Neuesten entgegen und er hatte eine ungeheure Trefferquote. Solche Verkäufer, die sucht man heute oft vergebens.
Also, ja, Plattenlehnen ja auch.
Ja, Verkäufer aus Leidenschaft, die einfach ihre Kundschaft mögen und kennen und empathisch verkaufen können.
Hm.
Und dann wurde sich getroffen, wie Sie eben gesagt haben, im Jugendzimmer mit einer verschworenen Gruppe von Kumpels. Und dann wurde das exegetisch betrieben. Das Cover wurde abgeschnüffelt und jede Einzelheit wurde gelesen. Und dann wurde das Album 5-mal hintereinander gehört und alles diskutiert. Damals hatte Musik einen Wert. Das war einfach wunderbar. Das ist auch unwiederbringlich dahin.
Hm, auch verknüpft mit dem Radio, ne?
Damals hatte auch noch Radio einen ganz, ganz hohen Wert, der heute leider bei vielen Sendern, nicht bei allen, aber bei vielen verloren gegangen ist, weil es einfach gerade in den Mainstream-Radios zu wenig subjektives Radio gibt. Man braucht einfach mehr Leute, die am Radio einfach mal ganz konsequent ihren Geschmack reiten dürfen. Dann sollen das eben viele verschiedene Leute sein. In Amerika gibt es wunderbare Rocksender, wo Moderatoren auch ganz viel quatschen dürfen zwischendurch. Und die sind beliebt, diese Sendungen. Weil der Hörer weiß, hier bekomme ich eine ganz klare Kante, eine geschmacklich klare Kante. Das fehlt mir in Deutschland bitter, bitter, bitter.
Was waren damals Ihre Lieblingssendungen?
Damals gab es ja noch gar kein Privatradio und man hörte natürlich hier im Norden, wo ich aufgewachsen bin, den NDR. Das war ja auch eigentlich das Einzige, was man hier empfangen konnte, mehr oder weniger. Und Klaus Wellershaus, der dann später ein enger Freund von mir wurde, die Legende aus Hamburg mit seiner Musik für junge Leute, mit dem Club. Peter Obern, der ja heute noch den Grand Prix macht und heute noch ein Freund von mir ist, er lebt ja noch. Und solche Stimmen im Norden, die haben ganze Generationen von Leuten dazu gebracht, Bands zu gründen. Das waren wirklich Leader. Das waren eigentlich unsere wichtigsten Erzieher.
Gab es eine Initialzündung, ein Song, der Ihr Leben verändert hat? Ich weiß das, sonst würde ich nicht so
fragen. Naja, in dem Buch ist das so behauptet, ja, das kann man so darstellen. Einer war sicher I'm Free von The Who, von dem Tommy-Album. Aber es gibt, da können Sie, fragen Sie Reich-Ranicki nach seinem Lieblingsbuch. Also da kann ich Ihnen jetzt Hunderte nennen, die bei mir Zündungen erzeugt haben. Aber I'm Free, das erschien ja 69 und traf mich deswegen auch so früh. Und das spielt natürlich schon eine entscheidende Rolle, ja.
Wollen wir jetzt auch hören. Aber was hat der Song in Ihnen ausgelöst? Was war das?
Naja, auch ohne, dass ich die Figur Tommy kannte, denn ich hörte ja nur dieses Lied im Radio. Ich wusste ja noch nicht, was es mit Tommy auf sich hatte. Dieses I'm Free and Freedom Tastes of Reality. Da dachte ich einfach, ja, das will ich auch. Und ich hatte ein sehr kleines Zimmer in dieser Mietwohnung, die wir bewohnten, eigentlich wirklich nur ein begehbarer Schrank. Und ich hörte das und dachte so, jetzt fliegt die Vorderwand raus und der Garten ist offen und ich kann gleich irgendwie mir Düsen umschnallen und wegfliegen. Diesen Eindruck macht so ein Lied, wenn man 13 ist.
I'm free. I'm free.
Deutschlandfunk Kultur, I'm Free von The Who. Heinz-Rudolf Kunze hat die Band als Jugendlicher live erlebt, begleitet, hat ihn zum Konzert, ja, ausgerechnet sein Vater.
Ja, ging nicht anders.
Durften Sie nicht allein?
Nein, ich war noch viel zu jung. Man durfte damals, das war wesentlich strenger als heute. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber es gibt auch, glaube ich, heute sogar ein Mindestalter, nicht, was man haben muss, um in Konzerte zu gehen. Und damals hätten die mich da alleine ohne Erwachsene gar nicht reingelassen. Also habe ich meinen Vater mitgenommen und ja, ich habe ihn vom Saulus zum Paulus gemacht. Also bis dahin galt eigentlich nur Rudolf Schock und Anneliese Rothenberger und sowas. Und als er von den Hu rauskam, war er bekehrt und war...
Hat die dann auch echt gehört? Also hat dann Rockmusik gehört?
Nicht alleine, aber zumindest kam er öfter bei mir vorbei und hörte mit. Ja, also das habe ich immerhin hingekriegt. Und er war ja auch ein selbstironischer, aber nicht uneitler Selbstdarsteller als Lehrer. Und er genoss natürlich wahnsinnig, bei der Lehrerkonferenz aufzuschlagen und seinen Kollegen zu sagen, haben Sie schon die neue Hendrix gehört? Sollten Sie machen. Sehr interessant. Damit konnte er einige lange Gesichter erzeugen.
Also viele dieser Geschichten kann man ja in Ihrer Autobiografie lesen. Werdegang gibt es als Buch, aber auch als Hörbuch, das Sie selbst eingesprochen haben. Kann man streamen? Wie viele Stunden sind das?
Das meiner Überschlagung nach sind es 12,5. 10? Na gut, 10 Stunden.
Werdegang, so heißt ja auch ein neues Doppelalbum zum 40. Bühnenjubiläum erschienen. Also Autobiografie als Buch und Doppel-CD. Dafür haben Sie sich jetzt junge Produzententeams gesucht, die Ihre Lieder neu arrangiert haben. Junge Leute, die zum Teil Ihre Kinder sein könnten.
Ja.
Wie war die Zusammenarbeit?
Lustig. Ich fand diese Idee sehr charmant. Warum nicht? Einfach mal gucken, was machen denn junge Menschen mit diesen alten Gassenhauern, die Jahrzehnte alt sind zum Teil. Und die Zusammenarbeit war sehr respektvoll von beiden Seiten.
Ja, was machen die denn anders mit ihrer Musik?
Das Lustige ist, je jünger die waren, desto mehr klang das Endergebnis nach 80s. Die sind also gerade jetzt wieder oder immer noch, ich weiß es nicht, ungeheuer Synthesizer fixiert, Rhythmusmaschinen fixiert, wenig E-Gitarrenfreundlich. Das kurioseste Ergebnis war wohl Finden Sie Mabel. In unserer Originalversion 86 war das eine Country-Rock-Nummer im Stil von Tom Petty oder Bruce Springsteen. Und die neue Version klingt wirklich wie eine NDW-Band von 1981.
Mhm, neue deutsche
also
Welle.
Also Retro lebt.
Wie haben Sie die Songs für das Album zusammengestellt?
Wir haben eine Befragung gemacht bei den Fans und ich muss aber sagen, das Resultat war recht erwartbar. Also da werden die bekanntesten Nummern halt immer wieder gewünscht und ich habe mich dann über jeden Fan extrem gefreut, der mal gesagt hat, nö, also ich brauche nicht unbedingt wieder Dein ist mein ganzes Herz. Nimm doch lieber mal wieder Götter in Weiß. Da habe ich gesagt, oh, du kennst dich aus. Aber es ist eine Mischung. Auf der ersten CD ist eigentlich mehr so Votum der Hörerschaft und auf der zweiten meine Schmankerl, die ich dann auch dagegen halten wollte.
Mhm. Ab 23. April gehen Sie damit auf Tour. Aber nicht mit diesem Album, ne? Sondern
eigentlich nicht mit dem
Vorgängeralbum, genau. Der Wahrheit, die Ehre, ist im Februar 2020 erschienen, also direkt vor dem Ausbruch von Corona. Dreimal musste diese Tournee verschoben werden. Von wie vielen Konzerten reden wir da?
Ja, wir wollten hoffen, eben, dass möglichst viel übrig bleibt. Einiges konnten wir nicht hinüber retten, aber 16 sind es dann doch noch und auf die freuen wir uns auch sehr. Und mal sehen, was dann noch so nachkommt. Und wir hoffen natürlich, dass sich die Lage auch weiter normalisiert und beruhigt. Und wir irgendwann mal wieder etwas erleben wie so eine Art Normalität. Obwohl ja einiges dafür spricht, dass es eine Normalität 2.0 sein wird und es nie wieder ganz so werden wird wie früher.
Ich habe heute gerade in der Zeitung gelesen, wie viele Konzertveranstalter einfach jammern, weil sie nicht genug Tickets verkaufen. Ist das auch ein Grund, warum jetzt einzelne Konzerte Mainz, Dortmund, München abgesagt wurden? Oder was steckt dahinter?
Wir haben erlebt ja, dass ganze Tourneen abgesagt wurden von Kollegen und wir sind froh, dass wir 16 retten konnten. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen offenbar sehr zögerlich jetzt weiter Karten kaufen. Also wir hatten lange Zeit das Problem, dass der Stand des Kartenverkaufs eigentlich der gleiche war wie 2020 und nur ganz wenig dazu kam, weil die Menschen einfach entweder dem Frieden noch nicht trauen oder sich, tja, das wäre noch viel schlimmer, an den Zustand gewöhnt haben. Das heißt, wir müssen von Woche zu Woche hoffen, dass die Lage sich normalisiert und der Juckreiz, doch mal wieder ein Konzert zu besuchen, einfach unabweisbar wird bei den Menschen.
Wie ist das mit dem ganzen Drumherum, also mit den Leuten, auf die Sie bei so einer Tournee angewiesen sind, jetzt vom Bühnenaufbau, Transport bis hin zum Catering? Da haben sich ja viele während der Pandemie auch umorientiert.
Allerdings, ja, viele sind verschwunden und haben andere Jobs ergriffen. Ja, ich kann Ihnen das einfach nur so sagen, es gibt ein großes Gerangel um die Verbliebenen. Die können sich jetzt vor Aufträgen kaum retten. Es wird eng und bei den Technikern ist es natürlich immer besonders schlimm gewesen, da die ja keine Einkünfte haben als Urheber, also keine Kreativeinkünfte, sondern wirklich auf die Touren angewiesen waren. Aber es geht eben auch bis in den Musikerbereich hinein. Ich kenne Musiker, die haben vor 2,5 Jahren noch als Begleitmusiker bei den größten deutschen Stars auf den größten deutschen Bühnen gestanden und die arbeiten jetzt in der Tankstelle. Ich nenne keine Namen, aber es gibt diese Fälle.
Sie haben während der Pandemie immer wieder Solokonzerte gegeben. Wird es auch weiterhin geben? Allein mit der Gitarre oder dem Klavier oder mit der Band, die nennen Sie gerne Verstärker, hat beides seinen Reiz?
Verstärkung. Ja, klar. Eigentlich kannte ich das bis 2015 August gar nicht anders als mit irgendeiner Art von Band, wie groß auch immer, weil ich mich bis August 2015 nie in meinem Leben alleine auf eine Bühne getraut habe. Ich dachte, ich kann so einen Abend nicht alleine tragen, spannend halten. Also es war immer mindestens ein Musiker mit mir dabei. Und erst ab August 2015 habe ich es ausprobiert, wie ist denn das mal, wenn ich es ganz alleine mache. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich gewundert, dass es eben doch geht. Und nicht nur geht, sondern die Leute das ganz toll finden, wenn sie mir so direkt über die Schulter gucken können quasi. Deswegen ist das meine Hauptarbeitsform geworden. Und wir haben, kommt mir jedenfalls so vor, seit 2015 bis heute mehr Auftritte durchgeführt, insgesamt, also Band und Solo, als in den 35 Jahren davor.
Jetzt müssen Sie sich auch wieder an die Band gewöhnen.
Ja, aber das ist schön und macht Spaß und fühlt sich an wie Klassenfahrt. Also man trifft die Kumpels wieder. Proben ist natürlich immer eine kraftaufwendige, mühsame Sache. Aber wenn man solche Leute hat wie ich, dann freut man sich auch, was da auf einmal wieder neben einem so zu hören ist.
Sie waren ja eben gerade bei der Probe.
Ich habe gerade die
was
erste Probenphase abgeschlossen.
Was war heute mühsam?
Wir haben eine Zugabenform gefunden, wo wir zwei Blöcke spielen bei der ersten. Ich will nicht so viel verraten. Aber jedenfalls, es geht so einiges ineinander oder ist eng aneinander geschweißt an Stücken, ja. Und da die Abläufe im Kopf zu behalten, die Übergänge von der einen Nummer zur anderen, das ist ja alles nicht aufgeschrieben bei uns, das wird ja nur gemerkt. Das ist eben ein bisschen mühsam. Und dann muss man sich auch physisch wieder dran gewöhnen. Laute Musik zu machen ist körperlich eine andere Anforderung als ein viertelstündiges Sitzkonzert alleine.
Das merken Sie?
Das habe ich immer gemerkt. Das ist eine Art Sport.
Wir haben nach den Nachrichten noch eine gemeinsame Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Aber erstmal hören wir noch ein Stück von Heinz Rudolf Kunzes aktuellem Doppelalbum Werdegang aller Herren Länder. Geschrieben unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise 2015?
Nein, weit vorher.
Ah.
Das Lied ist aus dem Jahr 1999, glaube ich, als es damals schon Bilder in den Nachrichtensendungen gab von Booten, die im Mittelmeer gekentert sind und von Ertrunkenen, die in Italien angespült wurden. So alt ist das Problem nämlich eigentlich schon. Wir hatten es nur wieder ad acta gelegt. Und dann kam es 2015 eben massiv wieder. Das Lied hat ganz alte Voraussetzungen. Und ja, diese Gedanken werden natürlich in neuen Liedern von mir, wie mit welchem Recht, dann jetzt weitergeführt. Aber das war der Ausgangspunkt.
Winde werden rau, Wellen schäumen Wut, nur ums nackte Leben, nicht um Hab und Gut. Bleiche Ausgesetzte klammern sich ans Boot, draußen treiben Hände ab in höchster Not. Bringen wir das fertig, ist die Arche voll, weiß hier keiner, was man tun und lassen soll. Du wirst nie zu Hause sein, wenn du keinen Gast, keine Freunde hast. Dir fällt nie der Zauber ein, wenn du nicht verstehst, dass du untergehst wie alle Menschen Schänder.
Außerhalb von Hannover bin ich im Privatstudio im Übungsraum des Musikers Heinz-Rudolf Kunze. Eine Stunde haben wir schon gesprochen, eine weitere haben wir Zeit. Herr Kunze, warum haben Sie letzten Herbst Ihr Klavier zersägen lassen?
Weil es seinen Geist aufgab und weil irgendjemand aus dem Management die hübsche Idee hatte, dann machen wir doch kleine Oblaten daraus, verteilen das in die Fanboxen, die wir zum Verkauf anbieten, wo dann das Buch, die CD und Sachen drin sind, als kleines Schmankerl und lassen das Klavier sozusagen eucharistisch bei den Fans verteilt weiterleben.
Wirklich korrekt zerlegt oder echt zersägt?
Zersägt.
Tat es nicht weh?
Ich habe es auch nicht mit ansehen können. Ich musste mir auch natürlich gleich wieder shitstormartige Bemerkungen gefallen lassen. Hätte man das Instrument nicht einem Jugendzentrum spenden können oder so? Natürlich hätte man, aber das hätte dem Jugendzentrum nicht mehr viel Freude gemacht, denn es ging nicht mehr so. Was halten die Leute von mir? Ich zersäge doch kein funktionierendes Instrument.
Wie Heinz-Rudolf Kunze überhaupt Musiker geworden ist und nicht wie geplant Oberstudienrat, darüber reden wir gleich.
Nee, Oberstudienrat habe ich eigentlich nie geplant. Das wäre nur ein Notparkbehelf gewesen. Ich wollte niemals Lehrer werden und bin auch nicht einen Tag in meinem Leben Lehrer gewesen. Dieses Missverständnis räume ich hier gerne zum milliardensten Mal aus. Ich habe das Referendariat zu Ende gemacht, das ist richtig. Also ich bin fertig ausgebildeter Lehrer. Aber ich habe es nie ausgeübt und ich wollte auch nie in meinem Leben Lehrer werden. Ich wollte Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und die deutsche Romantik an der Uni werden. Ich wollte zwei Themenschwerpunkte haben, deutsche Gegenwartsliteratur und die Romantik. Das war mein normaler bürgerlicher Lebensplan, den mir dann die Musik Gott sei Dank versaut hat.
Und den Weg werden wir gleich noch nachvollziehen. Ja, Literaturprofessor oder Musiker werden, das war irgendwann die entscheidende Frage für den Germanistik- und Philosophiestudenten Heinz-Rudolf Kunze. Lehrer war ja irgendwie vorgezeichnet oder hätte vorgezeichnet sein können, weil beide Eltern als Lehrer gearbeitet haben. Bücherwurm waren sie ohnehin. Sie haben schon von den Büchern erzählt, die sie geprägt haben. Dazu kam aber noch ein anderes Interesse neben Germanistik und Philosophie, nämlich Theologie. Wie kam das?
Ich hatte eine Doktorarbeit angefangen über Schelling und Spinoza und über ihren Gottesbegriff in der Philosophie, aber das ist ja dann ein Thema, das rüberlappt in theologische Bereiche. Zwei meiner besten Freunde sind evangelische Pastoren geworden und diese Themen haben mich immer interessiert. Und ja, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mir das vorstellen können, da noch drauf zu satteln. Gab sogar schon erste Vorgespräche, also ich hatte mich schon mal umgetan in Münster und war gelandet bei einem Vorgespräch bei einem, wie ich nicht wusste, ultrakonservativen Professor Dr. Eser. Dann sagten mir meine Freunde, da bist du wahnsinnig, so ein reaktionärer Knochen und so. Und ich sagte, das kann ich nur sich so nicht finden. Wir hatten ein Gespräch eine Stunde lang und danach hat er mir angeboten, bei ihm zu promovieren. Also irgendwie war der ganz cool. Kam dann nicht dazu. Die Musik ließ mir keine Zeit.
Also das eine war dann in der Zeit die wissenschaftliche Arbeit, aber Sie haben parallel auch immer frei geschrieben, oder? Wann fing das an?
Ja, das fing an mit 14, 15, als ich meine ersten Lieder zusammenstoppelte, damals noch auf Englisch. Und da man mit 14, 15 eigentlich noch gar nichts zu sagen hat, natürlich eher so aus dem Langenscheid Wort für Wort zusammengeklaubt, nur damit man irgendwas zu singen hatte. Das hörte sich dann an wie, ich weiß nicht, Clipschul-Mango Jerry. Und so ab 16, 17 habe ich dann das sein lassen mit dem Englischen und angefangen, deutsche Lieder zu schreiben, weil ich dachte, das sollte man doch eigentlich in der Sprache tun, in der man sich am besten auskennt und in der man auch träumt. Nun kann ich ja ganz gut Englisch, ich habe ja auch als Übersetzer gearbeitet, aber es ist trotzdem eben keine Sprache, in der ich jemals gelebt habe. Und ich finde, Englisch schreiben, das sollte man sich als Nicht-Native-Speaker nur anmaßen, wenn man viele, viele Jahre in Memphis, Tennessee oder in Birmingham oder in San Francisco oder meinetwegen auch in Auckland gelebt hat. Mhm. Ansonsten bleibt das doch ziemlich hölzerner Kram. Mhm. Ich habe einmal erlebt, ich werde den Namen nicht nennen, als ich in London bei George Martin von den Beatles im R-Studio eine Platte von uns mischte, wie im Nebenzimmer eine deutsche Band gemischt wurde mit englischen Texten und ich hörte die englischen Toningenieure sich laut totlachen. Das wollte ich mir ersparen.
Sie haben in Schülerbands gespielt, in Studentenbands. Warum denn nicht Musik studiert eigentlich?
Gute Frage. Das war die entscheidende Frage. Entweder Germanistik, Philosophie oder Anglistik, Musik. Da habe ich, glaube ich, eine Münze geworfen. Also das war spitz auf Knopf, hätte beides werden können. Aber ich habe ja das andere, die Anglistik und die Musik, nicht aus den Augen verloren.
Der entscheidende Turn war dann ein Nachwuchswettbewerb der Deutschen Phonoakademie 1980. Mit was für Musik haben Sie sich da beworben?
Mit der Bestandsaufnahme und dem Balkonfrühstück. Die beiden Lieder sind auch auf meinem ersten Album drauf. Und die sind zusammen fast 15 Minuten lang und länger durfte man nicht. Ja, das war die eine große öffentliche Chance, die ich meinem Musikleben gegeben habe. Ansonsten.
Ja, aber war das for fun oder war das unbewusst jetzt gucke ich, ob ich einfach doch noch ausbreche aus dem?
Doch, ja, es war irgendeine innere Stimme sagte mir, also gib dir doch wenigstens mal eine richtige, sinnvolle, substanzielle öffentliche Chance. Ich habe ein paar Mal getingelt in Studentencafés oder Studentenkneipen mit selbstgemalten Plakaten. Aber das waren Aufführungen vor 10, 15 gelangweilten Leuten und das kann man ja wohl nicht Amateurkarriere nennen, das war eher ein Alibi. Einmal wollte ich es wissen und da habe ich so gesagt, wenn das was wird, dann machst du es und wenn es nichts wird, dann war es das halt.
Ich konnte
mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand für mein verqueres Zeug interessiert und es war dann tatsächlich so und ich wurde entdeckt dort und bekam eine Flut von Plattenverträgen angeboten von allen deutschen Firmen.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nein, klingt wie ein Märchen.
Es klang wie ein Märchen, es war wie ein Märchen dieser Tag. Und ich war so seltsam, ich schoss so raus aus dem Gesamtbild, ich war so anders, dass das jeder haben wollte. Und das war eben die Zeit kurz vor dem Höhepunkt der neuen deutschen Welle und die Plattenfirmen waren heiß auf alles deutsch Gesungene, was eine Gitarre halten konnte.
Sigi Loch hat sie entdeckt, war auch schon hier bei uns in der Sendung. Und sie sollen mit ihm verhandelt haben, einen 5-Jahres-Vertrag und einen Studienratsgehalt.
Ja, und zwar nicht rückzahlbar, egal wie viele Platten ich verkaufe.
Das hat er gemacht.
Er ist zwar violett angelaufen im Gesicht. Ich dachte, der fällt tot um. Denn
wie
so eine
woher haben Sie diese Kühnheit genommen?
Das ist der heilige Tor aus der Provinz. Das war meine Naivität. Und mein Sicherheitsbedürfnis. Ich habe gesagt, ich komme gerne zu Ihnen. Also ich habe nicht gesagt, ich bewundere Sie, ich tat es aber. Weil so eine Type wie den hatte ich noch nie getroffen. So einen Macher, so einen Umsetzer, so einen Verwirklicher, so einen Napoleon. Ich kannte immer nur so akademische Papierbefeuchter. Und ich war hingerissen von dem Typen. Ich wollte unbedingt für den arbeiten, aber ich wollte auch ein sicheres Auskommen haben. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich jetzt an der Schule bleibe, die nehmen mich gleich. Und ich komme zu Ihnen nur, wenn ich von Ihnen so eine Art Gehalt kriege, wie ein Studienrat, jeden Monat. Egal, wie viel ich verkaufe. Wenn ich mehr verkaufe, natürlich mehr. Der ist fast umgefallen vor Schock. Niemand hatte je gewagt, ihn so anzusprechen. Und das ist manchmal eine ganz gute Strategie.
Haben Sie die beibehalten?
Brauchte ich nicht mehr. Danach lief ja alles. Ich bekam mir dann immer wieder 5-Jahres-Verträge.
Und das Examen haben Sie aber trotzdem noch abgeschlossen?
Ja, unbedingt. Ich wollte das gerne unter Dach und Fach bringen. Und die Musik kam auch genau im richtigen Moment. Denn mein Professor sagte mir, aus der versprochenen Assistentenstelle wird leider nichts in der Germanistik. Die hatten sie ihm gestrichen. Jetzt musst du wahrscheinlich in der Schule parken, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, nee, muss ich nicht. Ich hau ab.
Also aus dem Germanistik-Prof wurde der Pop-Dichter, der Pop-Denker, der Pop-Philosoph. Was gefällt Ihnen am besten?
Ach, Pop-Philosoph ist eigentlich ganz niedlich. Es gibt kein richtiges Wort im Deutschen dafür. Die Anglos tun sich da irgendwie leichter, ihre Leute. Die sind aber auch nicht so schubladisiert. Da ist es nicht so wichtig, wie man das nennt, was man macht. Artist reicht. Und Pop-Philosoph, Pop-Denker, ja, warum nicht? Dann ist es eben nicht nur Dietrich Dietrichsen.
Ja. Und als Pop-Dichter haben Sie so ein Wortungetüm wie Verbeamtungsprüfung in einen Song gepackt. Geht das überhaupt?
Ja, wenn es thematisch passt. Und in dem Fall reden eben zwei desillusionierte Pädagogen miteinander nachts am Telefon. Und wenn man das Wort Verbeamtungsprüfung dann richtig absichtlich schön stolpern lässt, à la Reinhard May. Reinhard May ist ja der Meister des Stolper zusammengesetzten Substantivs. Dann geht das schon. Man muss es nur erkennbar als Absicht tun und nicht als ungekonnt.
Wir stolpern jetzt aber in einen anderen Song von Ihnen, den wir auf der Playlist haben, nämlich Nicht mal das. Können Sie vielleicht anmoderieren?
Nicht mal das ist die Innenansicht von dem, was in meinem anderen langen Lied Brille schon mal vorgedacht war. Brille war ein Lied ziemlich deutlich über Impressionen meiner Kindheit und Jugend von außen betrachtet. Also Brille könnte man noch eher verfilmen oder mit Filmbildern unterlegen. Nicht mal das ist das, was der Betroffene, der sich da Brille nennt, denkt oder träumt. Also die Innenansicht von Brille. Das ist schon ganz schön psychedelisch. Also wenn man das verfilmen will, das sollte man mir erstmal zeigen.
Nicht mal das kriegst du hin. Nicht mal das. Dir läuft Sand übers Kinn. Und weißt du was? Ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Wie ein Tannenbaum im Januar, dessen Silberschmuck aus Spucke war. Wie ein Kater, wenn er Husten hat, nachts in einer Vogelfederstadt.
Nicht mal das, ein Song von Heinz-Rudolf Kunze. Was war der Ausgangspunkt für diesen Song?
Ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt spekuliert. Ab und zu fällt mir wieder diese Kindheitserinnerung ein, dass ich vor einer Tür mit Glasfenstern stehe, als kleiner Junge in Alte Picardie, 3-4 Jahre alt, und einfach, ohne zu wissen warum, diese Glasscheibe einschlage.
Alte Picardie war ein Ort, an dem Sie gelebt haben.
Da, ein kleines Familie. Winziges Dorf an der holländischen Grenze in der Grafschaft Bentheim. Ohne ersichtlichen Grund habe ich damals einfach eine Scheibe eingeschlagen. Ich wollte einfach wissen, wie das ist.
Dann das war so eine Übersprungshandlung, oder?
Ich stand völlig ruhig davor und wollte das einfach erleben. Ich wollte bluten. Und dann dachte ich, jetzt werde ich bestraft, aber wurde ich nicht. Dann kamen gleich ganz viele und haben sich ganz lieb um mich gekümmert. Und insofern hat sich das Erlebnis gelohnt.
Nochmal zu dem Song eben. Es ist ja jetzt eines dieser neuen Arrangements der jungen Produzenten. Was ist hier neu?
Unsere alte ursprüngliche Version war normaler und nicht so elektronisch, also mehr handgemacht. Und die neue Version klingt jetzt, als wäre Depeche Mode meine Begleitgruppe geworden.
Als Sie Ihre erste Platte aufgenommen haben, vor 40 Jahren, in den Rüssel-Studios von Otto Walkes in Hamburg, da ging auch Udo Lindenberg ein und aus, lümmelte sich auf die Couch, hörte zu.
Ja.
Er ist 10 Jahre älter als Sie, war schon gut im Geschäft. Mussten Sie Ihre Schüchternheit spätestens da ablegen?
Es fiel mir nicht schwer, weil Udo sehr nett war und sehr unallürenhaft, also ganz normal und angenehm und auch gleich gute Ratschläge und Tipps gab fürs Aufnehmen. Udo ist ja selbst ein guter Schlagzeuger und hat auch gleich eingegriffen sozusagen mit Rat und Tat. Ja, das war natürlich für mich ein unglaubliches Erlebnis und ein sehr gutes Mittel gegen Schüchternheit. Lindenberg liegt auf der Couch und gibt Ratschläge und Klaus Voormann, der Bassist von John Lennon, steht neben mir im Studio und spielt ein. Also da dachte ich schon,
der fünfte Beatle.
Was ist hier los?
Ja, aber das finde ich ja interessant, also dieses Verhältnis zu anderen Musikern und Bands in dieser Zeit. Man könnte auch denken, die waren eher Konkurrent. Sie sagen, man hat sich auch gegenseitig geholfen, ne?
Ja, nicht nur. Jemand, der schon so weit oben war wie Udo, der konnte sich das natürlich auch leisten, zu helfen und freundlich zu sein. Aber die Generation Grönemeyer, also die Gleichaltrigen, Herbert und ich sind, glaube ich, irgendwie 2 Monate auseinander im Alter oder 3 höchstens. Die Generation Grönemeyer, Niedecken, Lage, Herwig Mitteregger, Wolf Mahn, Kunze und wie sie alle hießen. Da war natürlich bei Sympathien, die es auch gab, auch immer eine Portion Rivalität mit im Spiel. Wir rivalisierten ja auch alle um den gleichen Markt, um das gleiche Publikum. Und insofern waren da immer auch Eitelkeiten zu besiegen, klar.
Und wie war das mit Bands, die ganz andere Musik gemacht haben, wie die Toten Hosen, die ja auch gerade 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern? Hatten sich die Bands was zu sagen?
Das kam darauf an. Den Hosen bin ich kaum jemals begegnet, den Ärzten nie, leider. Aber es gibt schon auch skurrile Bandfreundschaften. Zum Beispiel gab es eine sehr ausgeprägte mit heftigen Kegelschlachten zwischen der Kunze-Band und Gildo Horn und den orthopädischen Strümpfen.
Der NDR, der hat damals ihre ersten Konzerte in voller Länge übertragen.
Ja.
Das waren gute Zeiten für Rockmusik mit deutschen Texten.
Und zwar im Hauptabendprogramm von NDR 2, muss man sich mal vorstellen. 3 Stunden Kunze live, 4 Jahre hintereinander bei jeder Tour. Naja, wenn man einen Freund wie Klaus Wellershaus hat, dann geht das. Der stand drauf und der wollte den Gospel verbreiten.
Ihr Lieblingsmoderator.
Ja.
Kurz bevor der erste Fünfjahresvertrag auslief, über den wir schon gesprochen haben, da erschien Dein ist mein ganzes Herz, Ihr größter Hit. Ist der eigentlich nur Segen oder auch Fluch?
Ein Hit, der so groß ist, ist immer ein Segen, weil er das Publikum einfach verzwanzigfacht oder noch mehr, keine Ahnung. Das ist ja ein Gassenhauer, der heute noch regelmäßig im Radio läuft, und man darf ja so einem Lied nur dankbar sein und man muss ihm auch dankbar sein. Immerhin ist das ein Lied, da kann wirklich fast jeder was mit anfangen. Ach, ja klar, kenne ich.
Ja, man kann aber auch sagen, ja, kenne ich, und abtun, weil das ist nicht meine Musik.
Ja, aber besser
und sowas, die besseren Lieder gar nicht hören.
Ja, das ist klar, aber natürlich würde ich mich freuen, wenn jemand nicht nur dieses kennt, sondern auch die 550 anderen, die ich veröffentlicht habe. Aber immerhin kennt man mich dafür. Und wie viele Sänger und Sängerinnen gibt es, gute Leute, die mit gar nichts identifiziert werden? Also seien wir doch dankbar und sehen es realistisch. Es ist eine Hausnummer und jeder Künstler lechzt danach, mit irgendeiner Hausnummer identifiziert zu werden. Und von einem Fluch zu reden bei so einer Nummer, finde ich arg kokett. Also natürlich könnte ich mir ein Konzert vorstellen, wo ich das nicht spiele, weil ich es persönlich nicht brauche. Das wird es aber nicht geben, weil das den Leuten so viel bedeutet und weil die Leute traurig wären oder sogar enttäuscht und wütend, wenn ich es nicht spielen würde. Und ich bin doch für die Leute da, ich bin Entertainer. Und deswegen spiele ich es und ich tue meine Pflicht gern.
Wie abhängig sind Sie eigentlich heute noch davon, dass Ihre Musik im Radio gespielt wird und dass Sie in Fernsehsendungen eingeladen werden?
Also das Radio ist immer noch eine sehr wichtige Sache. Wenn ich nicht im Radio laufe mit einer neuen Platte, dann verkauft die weniger, ganz klar. Fernsehen kommt natürlich darauf an, wo kann man denn heute noch hingehen? Wir waren neulich bei der Bettina Böttinger, das war wunderbar. Die war ganz zauberhaft. Ich hatte gedacht, das wäre so eine sehr aggressive Fragerin und auf Krawall gebürstet, aber die war ganz, ganz lieb und ganz nett. Da geht man dann gerne hin. Aber ansonsten gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, außer Talkshows. Denn die meisten Musiksendungen sind von der Schlagermafia dominiert und da möchte man eigentlich nicht im gleichen Kochtopf landen.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal über den Erwartungsdruck des Publikums gesprochen. Das ist vermutlich also gar nicht so leicht, als älter werdender Musiker einfach nochmal was Neues auszuprobieren. Oder sind Ihre Fans dazu bereit?
Mit Erwartungsdruck meine ich, dass sie mir ein großes Vertrauen entgegenbringen und dass sie immer sehr neugierig darauf sind, was mir einfällt zur Zeitlage. Und das spricht ja eigentlich für eine gewisse Innovationsbereitschaft bei dem Publikum. Also ich halte mein Publikum mit Verlaub für recht anspruchsvoll und belastbar und neugierig. Und die wären eher enttäuscht, wenn ich nichts Neues probieren würde.
Sie haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer mal wieder gescholten, dass Künstler über 50 auf deutschen Popwellen so gut wie nicht mehr stattfinden. Sie haben sich vor einigen Jahren auch gemeinsam mit vielen anderen stark gemacht für diese Deutschquote in den Sendern. Heute tut sich eigentlich wieder ziemlich viel in der neuen deutschen Musikszene. Verfolgen Sie das? Fördern Sie Jüngere?
Erstmal schelte ich ab und zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil er es mir wert ist. Den anderen schelte ich nicht mal. Ich möchte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk all das ausschöpft an Möglichkeiten und Potenzial, was er hat, weil er sich ja absetzen könnte von den Zwängen, unter denen die Privaten funktionieren müssen. Der Öffentlich-Rechtliche hat andere Möglichkeiten, meiner Ansicht nach, und auch andere Verpflichtungen. Und ich bin ein glühender Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens. Ich bin genug rumgekommen auf der Welt, um sagen zu können, dass es fast überall anders sehr viel schlechter ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht besser werden können, oder? Das mit den älteren Kollegen, das sehe ich immer noch als Problem. Ich finde es einfach unmöglich, da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern wir können auch sagen, XY, der Kollege XY oder Kollegin XY macht eine Platte, die unglaublich reinhaut, rockt wie AC/DC, aber dann kommt der Promoter der Plattenfirma zu der Hauptwelle und das heißt, geh bitte 3 Türen weiter. Ich höre mir das gar nicht erst an, weil Alter. Das heißt, man kann die geilste Nummer der Welt machen, man ist 51 und wird 3 Türen weiter verwiesen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und mit der neuen Entwicklung in der Musik, tja, was soll denn da so toll dran sein? Also das Wenige, was ich aus den Ohrenwinkeln wahrnehme an nachrückenden jungen Kollegen, ist jammerlappig, heulsusig, feige, leisetreterisch und stinklangweilig. Kann ja auch nichts anderes bei rumkommen, wenn Teams von 5 bis 6 Textern an einem Dreckstext rummurksen. Was soll denn dabei rumkommen?
Das war jetzt hart. Heinz-Rudolf Kunze. Wir haben im Gespräch mit dem Musiker Heinz-Rudolf Kunze jetzt schon viel über alle möglichen Männer gehört, von Literaten bis zu Musikerkollegen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet und geprägt haben. Herr Kunze, welche Rolle spielen Frauen in Ihrem Leben?
Naja, zum Beispiel die, dass, glaube ich, die Mehrheit meiner Hörerschaft aus Frauen besteht. Ich denke, das sind mehr als Männer. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe eine leibliche und zwei angeheiratete Töchter, die ich sehr liebe, und eine leibliche Enkelin, die ich sehr liebe. Ich bin gut befreundet mit meiner sehr lieben Kollegin P. Werner. Ich bin sehr gut befreundet, das glaubt jetzt kaum einer, aber es stimmt, mit Nicole. Und das auch schon seit irgendwie über 30 Jahren.
Warum soll das keiner glauben?
Ja, weil
Sie haben so viele Lieder für sie geschrieben.
Ja, ja, weil das wahrscheinlich ungewöhnlich klingt. Aber sie ist meine kleine Schwester, so nenne ich sie immer. Und ja, Frauen spielen eine große Rolle in meinem Leben. Ich schreibe ja auch viel über Frauen oder an Frauen gerichtet.
Ihre Frau, Ihre jetzige Frau Gabriele Kunze, wann war die zum ersten Mal in einem Kunze-Konzert?
Da hat sie noch in der DDR gelebt und da gab es auch die DDR noch. Und ich kannte sie noch lange Jahre nicht. Das war 1987 auf einer Ostberliner Open-Air-Bühne.
Wie kam das, dass Sie da gespielt haben?
Der damalige stellvertretende Kulturminister der DDR, Hartmut König, ehemaliger FDJ-Chef, war Kunze-Fan und hat das ermöglicht, per Handschlag. Das war natürlich gigantisch. Wegen des ausgehungerten Zustandes des Ostpublikums kamen da eben nicht 5.000 Leute wie bei einem erfolgreichen Westkonzert, sondern 25.000 Leute. Das war schon irre. Und bei einem Konzert in Leipzig, 89 im August, wenige Wochen vor dem Knacksen in der Mauer, hatte ich irgendwie 60.000 oder 50.000, nur zu mir. Also da fühlte ich mich schon wie eine Mischung aus Wojtyla und Bruce.
Ja, und Ihre Frau, also die war dann Kunze-Fan? Wie haben Sie sie
Nein,
denn tatsächlich kennengelernt?
Die war nicht mal Kunze-Fan, die war nur Sympathisant. Also fand die Musik ganz okay, aber Fan war sie nicht. Hat sie mir später erzählt, nur so, ja, kann man ja mal hingehen, ist ja ganz gut. Kennengelernt haben wir uns durch einen Zufall viele, viele Jahre später, die Mauer war schon weg, machte ich in einem Leipziger Kaufhaus etwas, das zu den unangenehmsten Aspekten meines Berufs gehört, nämlich eine Autogrammstunde. Vor allen Dingen, wenn eine halbe Stunde lang großer Andrang ist, aber dann keiner mehr kommt.
Dann sitzt man da alleine.
Man sitzt da wie ein Affe auf dem Schleifstein, exponiert. Und dann kam sie da des Wegs, rein zufällig, sie hatte da eingekauft, sah mich da sitzen, wusste, wer ich bin und sagte, na, Sie sehen aber traurig aus heute, Herr Kunze. Und da habe ich gesagt, da haben Sie nicht ganz Unrecht, so wie ich mich jetzt im Moment hier fühle. Und dann zückte sie ein Büchlein, schenkte mir ein Buch von Brutto Strauß. Ich war sehr begeistert, ich hatte es zwar schon, habe ich aber nicht gesagt. Und so kamen wir ins Gespräch, dann haben wir uns wieder eine Weile nicht gesehen, dann wieder zufällig in Berlin bei einer Tagung getroffen für junge Unternehmerinnen, wo ich spielte und sie Gast war. Und dann haben wir uns angefreundet und dann ist der Kontakt vertieft worden.
Das ist ja eine irre Geschichte.
Jo.
Sie ist vom Beruf Konflikttrainerin. Was konnten Sie von ihr lernen? Denn Konflikte, zum Beispiel mit Bandkollegen, gab es ja auch immer mal wieder.
Ja, das ist richtig, aber also ich konnte von ihr menschlich immer ungeheuer viel lernen und kann es noch, aber beruflich war sie eben doch ja mit Behörden, mit Teams, mit Einrichtungen, mit Gewerkschaften, mit Institutionen befasst, viele Jahre lang. Das mit Bands ist nochmal so ein Sonderfall. Also auf der menschlichen Ebene, wie gesagt, habe ich von Gabi sehr viel gelernt, aber beruflich hat sie sich bei mir eigentlich rausgehalten. Ich glaube, das ist auch sehr weise.
Und was haben Sie menschlich gelernt?
Ich glaube, das können die Leute, die mich beobachten, besser beurteilen als ich selber, aber mir wird nachgesagt, seitdem ich mit ihr zusammen bin, dass ich mich wesentlich aufgehellt habe, dass ich vorher ein düsterer Typ war.
Man ist natürlich versucht, auch aus den Songs dies und jenes über sie herauszulesen.
Versuchen Sie es mal.
Herauszulauschen. Ich weiß gar nicht, ob ich es versuchen soll. Sie sagen ja, das ist Rollenlyrik. Das hat gar nicht so viel mit mir zu tun.
Hier
das
und da schon mal, bruchstückweise.
Gehen Sie denn beim Songschreiben immer vom Text aus?
Fast immer. Das macht mich relativ einsam, weil das eine Minderheitenposition ist, auch in der Rockgeschichte. Gary Brooker, der gerade gestorbene Sänger von Procol Harum, hat es so gemacht. Er hat immer auf die Texte von Keith Reed gewartet. Elton John macht es tatsächlich auch so. Er wartet immer auf die Texte von Bernie Taupin und macht dann erst Musik. Aber die meisten machen es eben andersrum. Und mich engt das sehr ein. Also wenn ich eine Musik fertig vorgesetzt bekomme mit La-La-La-Gesang und ich soll das betexten, dann fühle ich mich immer stranguliert. Dann kann ich nicht mehr richtig frei denken und sinnvolle Sachen sagen. Also wenn der Text anfängt und ich dann komponiere, geht mir das leichter von der Hand. Und ich wette einfach, Bob Dylan und Leonard Cohen und Nick Cave, Leute, die ich handwerklich glaube, gut verstehen zu können, wie sie ticken, machen das auch so.
Und wenn Sie dann die Musik dazu komponieren, wird dann an dem Text noch gefeilt? Also muss der sich dann vielleicht doch auch der Musik anpassen?
Manchmal muss er, aber ungern. Ich versuche es eigentlich dann so zu retten, wie er dasteht.
Haben Sie heute schon was geschrieben?
Ja.
Echt?
Ja.
Was denn?
Einen Songtext für einen berühmten Kollegen, der sich einen von mir wünscht.
Mehr erfahren wir nicht?
Hartmut Engler von PUR. Wir sind nämlich Freunde.
Wie ist das? Gibt er ein Thema vor?
Nein. Ich versuche mich in ihn hineinzudenken. Ich kenne ihn gut und hoffe, dass er es nimmt. Er ist sehr wählerisch, aber er wollte es haben. Er hat mich angepiekt.
Sie haben noch einen Song für unsere Sendung ausgesucht. Mit welchem Recht?
Genau, die Fortsetzung von Alle Herren Länder sozusagen. Da kann ich auch mal konkret sagen, wie es dazu kam. Ich erinnerte mich an eine Sendung, die ich mal gemacht habe im Fernsehen mit Norbert Blüm, eine Talkshow. Und da hatte er diese Frage gestellt. Das ist schon viele Jahre her. Er warf einfach mal diese Frage in den Raum. Mit welchem Recht machen wir eigentlich unsere Grenzen zu, wenn Leute ihre Gegend verlassen, weil sie dort verhungern und verdursten? Mit welchem Recht eigentlich? Und da machte er die betroffene Runde, und das war vor 2015, lange, doch ziemlich perplex. Also alle saßen so da, stimmt, der Mann hat ja nicht Unrecht. Das fiel mir irgendwo her, weiß der Teufel, warum? Wieder ein, und auf einmal war es soweit und wollte ein Lied werden.
Welchem Recht vom Album Der Wahrheit, die Ehre? Damit geht Heinz-Rudolf Kunze ab 23. April auf große Deutschland-Tour. Er hat auch viele journalistische Texte geschrieben, auch Pressetexte für Plattenfirmen über David Bowie. Er hat Neil Young und Tony Banks von Genesis zum Interview getroffen. Randy Newman hat ihm in der Hotelsuite 12 neue Songs persönlich auf dem Klavier vorgespielt. Er hat Musicals übersetzt, nochmal ein anderer Strang der Karriere. Und inzwischen, Herr Kunze, haben Sie auch einen eigenen Podcast, Durch die Brille gefragt, heißt er. Auffällige Brillen sind ja Ihr Markenzeichen. Warum Podcast? Warum auch dieses Format?
Weil das eine Möglichkeit war, sich zu beschäftigen in der Corona-Zeit. Es hing ganz intensiv mit Corona zu tun und damit, was alles an öffentlichen Betätigungsmöglichkeiten weggefallen war. Ich entwickle sowas nie alleine, das mache ich immer mit meinem Management zusammen. Die haben eben auch gute Ideen. Und
ist ein Gesprächspodcast, so ähnlich wie die Sendung, die wir machen?
Ja, eigentlich schon. Also ich versuche, Menschen zu Wort kommen zu lassen, und zwar so, dass sie sich wohlfühlen und immer dabei gut wegkommen. Ich mag überhaupt keinen Krawalljournalismus, ich mag nicht irgendwie konfrontativ auf Leute zugehen, sondern jeder, der bei mir sich ausquatscht, soll das Gefühl haben, so, jetzt habe ich mich mal richtig umfassend dargestellt, und falls es noch jemanden gibt, der mich nicht kennt, der weiß jetzt mehr über mich. Dann bin ich zufrieden, und da habe ich die unterschiedlichsten Leute schon vor der Flinte gehabt. Leicht ist es natürlich, wenn man sich schon kennt von früher aus irgendwelchen Arbeitszusammenhängen, aber auch andere Begegnungen waren ganz toll, wo ich nicht damit gerechnet habe, zum Beispiel Flake von Rammstein. Da habe ich nicht gedacht, dass es so ein netter Kerl ist.
Christina Schröder war auch bei Ihnen, die ehemalige Familienministerin.
Ja, ja. Die kannte ich ja noch aus meiner Zeit im Bundestag, als ich in der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland gesessen habe. Da war die auch mit dabei.
Schauspielerin Caroline Peters, echt viele Gäste, die auch bei uns waren. Wer trifft die Auswahl bei Ihnen? Sie selbst?
Wir machen immer so einen Fischzug, nicht? Wir schreiben ganz viele Namen auf und dann gucken wir, wer da hängen bleibt und wer auch Lust hat.
Nehmen Sie die Folgen hier auf? Oder fahren Sie zu
den Leuten? Wir fahren zu den Leuten hin eigentlich immer.
Ah ja.
Wir wollen sie da abholen, wo sie stehen.
In der Ankündigung heißt es ja auch, Prinzip sei, die Gäste aussprechen zu lassen.
Ja.
Finde ich auch eine gute Sache, aber manchmal geht das so gar nicht.
Ist noch nicht passiert. Wen haben Sie da vor Augen?
Zum Beispiel Alexander Kluge.
Ach ja.
Er redet einfach ohne Punkt und Komma.
Er ist halt auch sehr klug, nehme ich mal an. Also ich kenne seine Bücher, viele, und bewundere ihn sehr. Und ich denke schon, dass es so ein Polyhistor ist, der sehr viel zu erzählen hat.
Laden Sie den mal ein, das möchte ich echt hören.
Okay.
Wie Sie das machen.
Wäre mal eine Option.
Wen wollen Sie unbedingt mal haben?
Peter Handke, Bob Dylan, Martin Walser wäre schön.
Mal gucken, ob die alle in Ihrem Podcast tatsächlich auch auftreten. Ich werde den abonnieren, wenn Sie unseren auch abonnieren.
Ja, machen wir.
Heinz-Rudolf Kunze, danke, dass ich heute hier aufschlagen durfte.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.